Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Andreas Diehl. Guten Tag. Carsten Sieling von der SPD ist seit 2015 Bürgermeister der Freien Hansestadt Bremen. Carsten Meyer-Heder von der CDU würde es gerne werden. Ein alter Politikhase gegen einen selbsterklärten Politikneuling. Das ist die Konstellation vor der Bürgerschaftswahl am Sonntag. Wer von den beiden hat die besseren Chancen, künftiger Regierungschef für die Bremer und Bremerhavener zu werden? Das klären wir gleich im Gespräch mit unserer Landeskorrespondentin. Dann geht es in dieser Sendung um die Europawahl. In Niedersachsen will man es nicht hinnehmen, dass sich an den vergangenen Europawahlen besonders wenige Erstwählerinnen und Wähler beteiligt haben. Das Bündnis Niedersachsen für Europa hat es sich zum Ziel gesetzt, Jungwähler für die europäische Idee zu begeistern. Außerdem ein Blick nach Berlin. Dort findet eine symbolische Europawahl statt. Denn die Abstimmung interessiert nicht nur die Bürger aus den 28 EU-Staaten, die am Sonntag wahlberechtigt sind. Auch Menschen, die keinen Pass eines EU-Landes haben, beschäftigt die Politik, die in Brüssel und Straßburg gemacht wird. Seit unglaublichen 73 Jahren stellt die SPD in Bremen den Bürgermeister. Der siebte Regierungschef des Bundeslandes ist Carsten Sieling, der die Koalition der SPD mit den Grünen anführt. Ob dieses Bündnis seine Arbeit fortsetzen kann, darüber entscheiden die Bürgerinnen und Bürger am Sonntag. Gleichzeitig findet in Bremen aber natürlich die Europawahl statt und die Kommunalwahl ist ebenfalls für den Sonntag angesetzt. Frage an unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Wie viele Kreuzchen dürfen die Bremerinnen und Bremer denn eigentlich machen?
Ich habe gerade noch mal ganz genau nachgerechnet. Es sind 12 Kreuze. Es kommt nämlich auch noch ein Volksentscheid hinzu. Also es wird 4 Wahlentscheidungen geben am Sonntag.
12 Kreuzchen, ist das nicht ein bisschen viel?
Ja, das kann man schon so sagen. Also es hat Vorteile, so viele Wahlen auf einmal zu machen. Dann müssen die Menschen hier nur einmal in die Urne und nicht an die Urne und nicht zwei oder dreimal. Und der Stadt spart es Geld. Meistens ist auch die Wahlbeteiligung höher, wenn man mehrere Wahlen an einem Tag macht. Der Nachteil ist aber, dass zum Beispiel die Europawahl hier im Wahlcup wirklich eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Die kam kaum vor. Und es kommt noch hinzu, dass die Wahlzettel und die Fragestellungen auf den Wahlzetteln sehr unterschiedlich sind. Also zum Beispiel bei den Bürgerschaftswahlen und bei den Kommunalwahlen. Da haben die Bürgerinnen und Bürger jeweils 5 Stimmen und dürfen die kumulieren und panaschieren. Das heißt, an Personen oder Parteien so verteilen, wie sie wollen. Bei der Europawahl haben sie dann nur eine Stimme und beim Volksentscheid kommt noch eine spezielle Hürde hinzu. Dann muss man Nein ankreuzen, wenn man eigentlich Ja meint und andersrum. Also die Wahlforscher rechnen schon damit, dass diese vielen verschiedenen Fragestellungen dann auch zu einer erhöhten Anzahl von ungültigen Stimmen hier führen werden.
Mhm. Blicken wir auf die Bürgerschaftswahl. Worum ging es im Wahlkampf? Was waren die landespolitischen Themen?
Der Dauerbrenner in Bremen, das ist ja immer die Bildung. Die Bremer Schülerinnen und Schüler sind ja in den meisten vergleichenden Studien Schlusslicht. Was die Bürger hier aber am meisten besorgt, das ist der Sanierungsstau an den Schulen und der Lehrermangel. Da versprechen jetzt alle Parteien, mehr in Bildung zu investieren. Die CDU will dazu ein sogenanntes Sondervermögen schaffen, also neuen Kredit aufnehmen. Das ist aber sehr umstritten. Einige sagen, dass es gegen die Regeln der Schuldenbremse verstößt, also verfassungswidrig sein könnte. Und die weiteren Themen sind Verkehr. Auch hier gibt es einen unheimlich hohen Sanierungsstau. Ich muss sagen, der Sanierungsstau insgesamt in Bremen beläuft sich auf Milliardenhöhe. Die Grünen wollen beim Thema Verkehr eine autofreie Innenstadt. Die CDU diskutiert über eine Seilbahn über die Weser. Und die SPD will ÖPNV-Tickets für Kinder und Jugendliche umsonst machen. Und dann geht es hier, wie in vielen anderen Städten auch, natürlich um den Wohnungsbau.
Jetzt sieht es so aus, dass die SPD von Bürgermeister Carsten Sieling ihre Mehrheit verlieren könnte. Wer zieht dann ins Rathaus ein?
Tja, das wäre dann wahrscheinlich der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder. Er und der Bürgermeister, die liefern sich in den Umfragen seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und im Moment sieht es so aus, als ob die CDU sich ein bisschen abgesetzt hätte. Wenn tatsächlich Carsten Meyer-Heder ins Rathaus einziehen würde, Dann wäre das Rathaus, das haben Sie eben schon gesagt, zum ersten Mal nach 73 Jahren nicht mehr in der Hand der SPD. Herr Carsten Meyer-Heder, der ist ein sehr ungewöhnlicher Politiker. Er hat erst seit einem Jahr in der CDU, hat vorher als IT-Unternehmer eine große Firma mit inzwischen über 1000 Mitarbeitern hier in Bremen aufgebaut. Und er ist ein Quereinsteiger ohne typisches CDU-Profil. Also in seiner Jugend war er, das sagt er selbst über sich, Hippie und hat die Grünen gewählt. Und jetzt hofft er, dass er als Manager einen frischen Wind in die bremische Politik bringen kann.
Er wird aber dann auch eine Koalition brauchen. Also welche Koalitionsmöglichkeiten gibt es da? Welche halten Sie für die wahrscheinlichste?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich fange mal so an. Rechnerisch wird es wahrscheinlich für eine große Koalition, für Jamaika, für Rot-Rot-Grün reichen. Und es gibt auch Umfragen, in denen Schwarz-Grün eine leichte Mehrheit hätte. Allerdings hat die SPD vor einer Woche eine große Koalition ausgeschlossen. Und es ist auch nicht ganz sicher, ob die FDP es überhaupt schafft, in die Bürgerschaft einzuziehen. Die schwanken gerade zwischen 5 und 6%. Das alles bedeutet jedenfalls, dass es am Ende von den Grünen abhängig wird, sein wird, mit wem die lieber koalieren wollen. Die Bremer Grünen gelten als eher links. Darum hätte ich eine ganze Weile gesagt, dass es wahrscheinlich Rot-Rot-Grün wird, auch wenn die CDU die Wahlsiegerin sein sollte. Aber ich bin mir da inzwischen gar nicht mehr so sicher. Also letztlich wird es dann davon abhängen, in welchen Sondierungs- oder Koalitionsgesprächen die Grünen am meisten von ihrer eigenen Politik unterbringen können. Also es wird auf jeden Fall spannend hier am Sonntag.
Spannend wird es, die Einschätzung unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager zur Bürgerschaftswahl in Bremen.
Auf den Spuren der EU in Deutschland.
Bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 blieb ein großer Teil der Erst- und Jungwähler zu Hause. Damit das bei den anstehenden Wahlen am Sonntag nicht wieder passiert, wirbt in Niedersachsen ein breites gesellschaftliches Bündnis für die EU und ihre Verdienste. Dahinter stehen neben der Landesregierung und den beiden großen christlichen Kirchen rund 200 weitere Verbände, Firmen und Gruppierungen. Dabei ist die Jugend gar nicht so gleichgültig gegenüber Europa, wie unser Landeskorrespondent Alexander Budde herausgefunden hat.
Soll noch mal einer lästern, für die EU würden sich keine Gefühle regen. Das Bündnis Niedersachsen für Europa setzt auf Emotionen pur. Prominente wie Musikproduzent Moose T und Bloggerin Ninia Lagrande werben für die Europäische Union und ihre Verdienste.
Dass sich die EU für den Urheberschutz einsetzt, das ist natürlich für uns Künstler besonders wichtig.
Hunderte von Millionen Menschen unter einem Dach. Das nenne ich mal einen echten Bestseller.
Auch ESC-Sternchen Carlotta Truman fordert mehr Leidenschaft im Einsatz für die europäische Idee, denn
am Ende macht doch der richtige Ton die Musik.
Das Problem, gepredigt wird den Gläubigen und viele der immer gleichen Besucher von Filmreihen, Konzerten, Podiumsdiskussionen und Lesungen rund ums Thema Europa sind inzwischen in die Jahre gekommen. Bei den letzten Wahlen zum Europäischen Parlament 2014 gaben europaweit nur 30% der 16- bis 29-Jährigen ihre Stimme ab. Zu befürchten ist, dass beim Urnengang am Sonntag Ähnliches passieren kann. Niedersachsens Europaministerin Birgit Onee vermutet, viele junge Leute hätten schlicht aus dem Blick verloren, welche Vorteile die EU ihnen bringt.
die offenen Grenzen. Damit sind die aufgewachsen, ja. Dass es jetzt europaweit die Roaming-Gebühren, Telefongebühren gibt, ja, das ist was, worüber man sich keine Gedanken macht. Man muss es wieder auf diese emotionale Ebene bringen. Das sind alles Errungenschaften, die die Europäische Union geschaffen hat. Und die Wirkung kam auf dein Leben.
Ich habe auch schon gepostet, dann finde ich, brauche Hilfe. Ja.
Und zwar habe ich jetzt Tobias von Gostomski begrüßt, dass die Kampagne pro Europa auf die sozialen Medien und sogenannte Influencer setzt. Er ist Landesvorsitzender der jungen europäischen Föderalisten, die sich für ein weltoffenes, bürgernahes und demokratisches Europa einsetzen. Der 25-Jährige sitzt mit Mitstreitern in einem Seminarraum der Universität Göttingen. Laptops surren auf dem Tisch.
Durch diese Aktion, die wir jetzt hier planen, versuchen wir eben über unsere privaten Kontakte auch Menschen zu erreichen, die nicht so super viel mit Europa zu tun haben. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir so Bilder posten.
Über soziale Medien Freunde für Europa zu begeistern und hoffen, dass diese dann wieder andere dazu anregen, wählen zu gehen. So sieht man auf einem der Fotos Tobias von Gostomski, wie er sich lässig in der Göttinger Theaterstraße an einer Hauswand lehnt. Die Sanierung des Quartiers wurde mit Mitteln aus dem Europäischen Regionalfonds ermöglicht.
Erst durch europäische Mittel konnte dieser Innenstadtbereich revitalisiert und erneuert werden. Und seitdem das passiert ist, ist es auf jeden Fall sehr einladend, dort zu flanieren.
Der angehende Jurist weiß von den großen und kleinen Errungenschaften der EU. Doch Tobias von Gostomski ist es leid, diese immerzu in abgedroschenen Phrasen zu beschwören.
Ich störe mich auch so ein bisschen daran, dass viele führende Politikerinnen und Politiker diese Wahl als Schicksalswahl hochjazzen. Weil ich glaube, das ist nicht förderlich für die europäische Demokratie. Denn ich glaube, dass die Menschen wirklich auch Lösungen präsentiert bekommen möchten, wie es sinnvoll auf der heutigen Grundlage vorangehen kann.
Nur pro Europa sein ist den jungen Aktivisten zu wenig. Sie fordern ein nachhaltiges Engagement über den Wahltag hinaus, die Beteiligung an überfälligen Reformdebatten. Unpolitisch ist die Generation Erasmus mitnichten. Auch an diesem Freitag mobilisiert die Initiative Fridays for Future zur Kundgebung auf dem Opernplatz in Hannover. Europaweit demonstrieren junge Menschen nach dem Vorbild der Schwedin Greta Thunberg für mehr Klimaschutz, statt in die Schule zu gehen. Zugleich trauen immer weniger Jugendliche dem Politpersonal in Brüssel noch zu, sich wirklich für die großen Zukunftsfragen einzusetzen. Statt blumiger Sonntagsreden seien beherzte Taten gefragt, damit die EU nicht zur lahmen Krücke verkommt, sagt die Mitorganisatorin der Fridays for Future Kundgebung Amelie Bindert.
Wer nicht wählt, der kann nichts verändern. Und wir können nicht noch länger nachdenken darüber, was vielleicht helfen würde, den Klimawandel zu stoppen. Wir müssen jetzt was tun, damit diese Erde nicht zerstört wird.
Der Aktionstag sei ein Aufruf derjenigen, die noch nicht wählen dürfen, an diejenigen, die stimmberechtigt sind, die demokratischen Kräfte zu stärken und den Klimaschutz zum europäischen Thema zu machen.
Information von Alexander Budde. Mit diesem Beitrag endet unsere Reihe auf den Spuren der EU in Europa. Ausgewählte Reportagen der Serie können Sie noch einmal morgen um 9.10 Uhr im Wochenendjournal hören. Fünf Millionen Erwachsene in Deutschland dürfen am Sonntag nicht wählen gehen. Das sind all diejenigen, die weder über einen deutschen noch über einen anderen Pass eines EU-Staates verfügen. Nicht EU-Ausländer also. Die Initiative Wir wählen setzt sich dafür ein, dass nicht die Staatsbürgerschaft, sondern der Wohnort entscheidend ist für das Wahlrecht. In Berlin unterstützt der Bezirk Mitte diese Initiative und hat 8 Wahllokale aufgebaut, in denen Nichtwahlberechtigte trotzdem ihre Stimme abgeben durften. Symbolisch natürlich. Claudia von Laak hat eines dieser Wahllokale besucht.
Die Integrationslotsen in Berlin-Moabit. Migranten bekommen hier Hilfe bei Problemen mit dem Jobcenter, mit Vermietern, Tipps für Sprachkurse und Weiterbildung. Gleich am Eingang des Ladenlokals steht eine Wahlurne aus Pappe mit der Aufschrift: Hier lebe ich, hier wähle ich.
Wählen dürfen heißt ja etwas sagen dürfen, eine Meinung haben dürfen. Das heißt also, nicht wählen dürfen heißt keine Meinung haben dürfen. So sehe ich das. Und das ist natürlich dann diskriminierend.
Sagt Dinjer Altay. Er hat die türkische Staatsbürgerschaft, darf also am Sonntag nicht mit abstimmen. Jetzt hält er den nachgedruckten Wahlzettel mit der Aufschrift nicht amtlich in der Hand, blickt auf die vielen Parteien.
Okay, Graue Panther, hätte ich mir schon mal gehört. Dritte Weg, der dritte Weg, noch nie gehört. Demokratie in Europa, ja okay, hört sich gut an.
Auf Platz 2 des Wahlzettels steht die CDU. Dinjer Altay schüttelt den Kopf. Für den Muslim kommen die Christdemokraten nicht in Frage.
Schon allein dieses C hier vorne stört schon. Nicht nur Muslime, alle anderen sind ausgeschlossen. Das ist ja eine religiöse Partei sozusagen.
Altay entscheidet sich letztendlich für die Grünen, weil er seinen grünen Bezirksbürgermeister kennt und der ist ihm sympathisch. Der Türke könnte die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen, dann dürfte er in Deutschland wählen. Aber das will Dinjer Altay nicht. Andersherum wäre es richtig, meint er. Alle Leute sollen dort wählen dürfen, wo sie leben.
Ich sollte wählen dürfen, egal welche Staatsbürgerschaft ich habe, weil wenn ich hier lebe, ist die Staatsbürgerschaft wahrscheinlich zweitrangig.
Ist für mich immer noch unbegreiflich, warum man kein Wahlrecht hat, wenn man in einem Land lebt und da arbeiten geht, sich angekommen fühlt und aber trotz allem, nur weil man eine Staatsangehörigkeit nicht mitbringt, nicht wählen darf. Und das sollte sich ändern.
Meint auch Filiz Akbaş. Sie leitet das Beratungsprojekt für Migranten. Anders als Dinjer Altay hat sie ihre türkische Staatsbürgerschaft aufgegeben, darf deshalb seit 12 Jahren in Deutschland wählen.
Und seitdem ich wählen kann, interessiert mich das Geschehen auch auf der politischen Ebene, muss ich sagen. Ich weiß, wer der Innenminister ist, wer der Außenminister ist, wo ich dann davor mich damit gar nicht beschäftigt habe.
Mehr als 400.000 erwachsene Berlinerinnen und Berliner dürfen am Sonntag nicht wählen gehen. Einer von ihnen ist der Ukrainer Igor Suchajew. Er fühlt sich deshalb ausgeschlossen aus der EU, aus Deutschland.
Ich bin in Deutschland seit 2002 und verbleibe weiter ein Nichtbürger.
Suchajew wirft einen Blick auf den nachgedruckten Wahlzettel. Dürfte er am Sonntag wählen, es wäre gar keine Partei dabei, die seiner politischen Überzeugung entspricht.
Weil ich ein Anhänger bin des freien Marktes. Es gibt keine entsprechende Partei überhaupt. Und es existiert keine wahrscheinlich in Deutschland.
490 Migrantinnen und Migranten haben an der symbolischen Wahl im Berliner Bezirk Mitte teilgenommen. Wahlsieger ist die SPD, gefolgt von CDU und Grünen. Viele Flüchtlinge hätten die Merkel-Partei gewählt, erzählt Filiz Akbaş. Sie bilanziert für sich:
Seitdem ich jetzt wählen kann, fühle ich mich eher in der deutschen Gesellschaft angekommen als vorher.
Wählen dürfen als Beitrag zur Integration. Claudia van Laak über eine symbolische Europawahl in Berlin. Um die Europawahl geht es auch in Campus und Karriere nach den Nachrichten. Bei Studierenden der Europawissenschaften in Rumänien ist Begeisterung für die Errungenschaften der EU zu spüren. Das war Deutschland heute mit Andreas Diehl. Einen schönen Tag noch.